Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattformökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplombankbetriebswirt und in der heutigen Folge widmen wir uns, ja, wer ist denn überhaupt Jeff Bezos und die Geschichte von Amazon in knapp 20 bis 30 Minuten die Kurzform. Als allererstes erstmal vielen Dank fürs Abonnieren. Wie gesagt, wir haben die ersten hunderte Follower. Und das macht natürlich eine Menge Spaß. Ich bekomme von euch viel Feedback, viel Zing-Anfragen, viele Fragen auch für weitere Podcasts mit Themen, die ich mir behandeln soll. Und das freut mich natürlich enorm. Mein großes Ziel ist natürlich irgendwann auch Werbeeinnahmen dadurch zu generieren, die ich dann nicht für mich als Vermögen nutzen will, sondern eigentlich refinanzieren will, um einen Journalisten einzustellen, um euch im Endeffekt einfach noch besseren Content zur Verfügung zu stellen. Ja, fragen wir uns erstmal, wer ist Jeff Bezos? Richtiger Name eigentlich Jeffrey Preston Bezos. Und zwar geboren 12. Januar 1964 in Mexiko. Und ja, wenn man viele Fragen, wenn man sich so Podcasts anhört mit Interviews, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wer bist du? Wie ist deine Kindheit gewesen? Deswegen habe ich mir das mal als allererstes angeguckt. Zuerst ein bisschen der Hinweis zu seinem, ja, Leben. Seine Eltern ließen sich bereits kurz nach seiner Geburt scheiden. Als Jeff 4 Jahre alt war, hat sich die Mutter neu verheiratet mit Mike Bezos. Seine Familie ist dann nach Houston gezogen und der Vater hat im Ölunternehmen von Exxon gearbeitet. Jeff hat dann die River Oak Elementary School in Houston besucht. Und dann ist die Familie nochmal umgezogen nach Miami. Und ja, für viele, die halt sagen, der hat aus dem Nichts gegründet und hat einfach Glück gehabt. Ich höre auch oftmals so ein bisschen, ja, ist ein guter CEO. Ja, auf jeden Fall. Aber man, also das, was gleich folgt, da sieht man einfach mal, das ist ein Genie. Ne? Der hatte von 1982 bis 1986 an einer der besten Universitäten überhaupt studiert, nämlich an Princeton. Und zwar hat er da Elektrotechnik und Informatik studiert. Und als bester Abschluss hatte er, also mit Bestnote 86, den Bachelor of Science gemacht. Danach hat er erstmal in der taiwanischen Mobilfunkgesellschaft, nämlich FITEL, gearbeitet. Dann bei einer Vermögensverwaltung in New York, nämlich Bankers Trust. Und nachher bei D.E. Shaw. Und da erzähle ich gleich auch noch ein bisschen was dazu, weil D.I. Shaw war eigentlich so ein bisschen das, ja, prägendste in seinem Leben. Privat hat 4 Kinder, hat auch ein Kind aus China adoptiert, 3 Söhne. Am 9. Januar 2019 hat er sich scheiden lassen. Ja, gilt als Riesenfan auch noch von Star Trek und hat zu Hause auch extrem viele Alien-Masken, hatte auch mal einen Cameo-Auftritt bei Star Trek Beyond. Später vielleicht auch noch mal ein paar Sachen so, was ihm noch so gehört, das wissen die wenigsten. Zum Beispiel gehört ihm auch das Raumfahrtunternehmen Blue Origin, dann die Tageszeitung The Washington Post, die hat er irgendwann mal für 250 Millionen gekauft. Und ja, gilt als reichster Mann der Welt. Ja, das ist halt, was viele nicht wissen. Sein Vermögen schwankt halt immer so ein bisschen. 2018 war es mal auf 160 Milliarden US-Dollar. 2019 dann 114. Dann kam ja die Scheidung. Jetzt hat er nochmal 10 Milliarden gespendet. Also wahnsinnig verrückt. Aber gucken wir uns mal so ein bisschen den Verlauf seines Lebens an. Prägendster, ja, Step in seinem Leben, da war er Vice President mit 29 Jahren bei D.I. Shaw. Und was hat er da gemacht? Er hat selber Algorithmen programmiert für Aktienarbitrage. Damals hat er auch da zum Beispiel den Präsidenten Clinton kennengelernt. Also für viele, die sagen, er ist ein guter Unternehmer und so weiter. Ja, aber er kommt voll aus der Informatikschiene, voll aus der Mathematikschiene und er ist einer der analytischsten Menschen, glaube ich, der Welt. Das ist das, was ihm auch immer wieder nachgetragen wird. Absoluter Algorithmenfreak. Dazu kann ich nachher noch mal ein bisschen was erzählen, aber es gab mal einen Fall bei Amazon, da kam jemand und hat gesagt, okay, pass mal auf, ich habe eine Idee für einen Algorithmus für deine Webseite. Und er hat ein Buch nämlich gelesen, wo drin stand, irgendwie, wie Algorithmen richtig funktionieren. Das hat wohl keine Sau verstanden. Das Buch hat sich auch nur 50 Mal verkauft. Besseres hat es aber in die Hand bekommen, hat den Typen eingeladen und war der erste Mensch, der diesen Algorithmus nicht nur verstanden hat, sondern 50 Minuten lang Fragen gestellt hat, um den Algorithmus sogar noch zu verbessern und hat dann den Typen für 400.000 Jahresgehalt eingesteckt. Also absoluter Mathematik-Guru. Auf jeden Fall, als er dann bei D.I. Shaw war, hat er schon länger überlegt, hat er sich mit Online beschäftigt. Und oftmals kommt natürlich so eine Gründung mit, ja, welchen Bedarf haben die Kunden, was könnten sie brauchen. Die Gründung von Amazon war aber tatsächlich voll analytisch. Das heißt, er hat für D.I. Shaw 20 verschiedene Kategorien versucht zu bewerten. Und hat damals dann die Vision gehabt vom Everything Store 1994 und hat sich für Bücher entschieden. Warum? Weil Bücher nicht individuell sind, Bücher sind standardisierbar, sind leicht zu verpacken, leicht zu lagern, haben keine Haltbarkeit und so weiter. Also eigentlich für ihn die beste Form von Büchern. Dann auch noch direkt ein Hinweis zu seiner Frau, die hat ja 50% des Vermögens bekommen. Könnte man natürlich sagen, ja, er ist der reichste Mann der Welt, deswegen hat er, ne? Aber, was ich spannend fand, er hat die Firma gegründet und da hat seine Frau schon damals mitgearbeitet. Also als er noch nichts hatte, nichts muss man auch sagen, bei D.I. Shaw hat er extrem gut verdient, aber seine Frau war schon von Anfang an mit dabei. Jetzt wollte er den Buchhandel im Internet revolutionieren. Wie gesagt, wir sprechen von 1994. Es gab noch keine Online-Shops. Ne? Er war wirklich Vorreiter. Und die Leute, die sich mit dem Internet beschäftigt haben, das waren wirklich IT-Gurus, ne? Und wirkliche Nerds. Auf jeden Fall, bevor er gestartet hat, und das finde ich extrem spannend, hat er als allererstes eine Verkaufsschulung gemacht, 5 Tage lang für Buchhändler, um überhaupt das System zu verstehen. Und das finde ich immer wieder spannend, weil genau so eine Sachen ziehen sich durch seinen ganzen Lebenslauf, durch sein CV. Bevor er sich mit irgendwas beschäftigt, informiert er sich, besucht Schulungen, Seminare, lädt die Experten ein, kauft sich Personal ein, die ihn dann ja, beraten und so weiter. Auch bei der Gründung hat er seine ersten Mitarbeiter direkt beteiligt. Wie sah die Gründung aus? Er hat 10.000 Euro damals bar mitgehabt und 84.000 Euro Darlehen gehabt. Hat sich selber 64.000 Gehalt ausgezahlt. Damit hat er dann den Shop gebaut und hat Bücher versucht zu kategorisieren. Und es wurden auch Bücher schon bestellt, aber das waren fast ausschließlich Bücher über IT. Also wirklich von den Nerds, die damals im Internet waren, die haben sich dann Bücher bestellt, wie man programmiert. Danach haben die Eltern von Jeff Bezos 100.000 Euro investiert. Und falls du dich fragst, was heißt Amazon überhaupt? Amazon hat er genommen den Namen, weil das der größte Fluss ist und er wollte halt der größte Online-Shop werden. Und das Logo ist ein Pfeil von A bis Z, also weil er alle Waren von A bis Z kategorisieren will in seinem Shop. Ja, wie hat er damals angefangen? Und das ist halt ganz spannend. Er hatte nämlich so ein kleines Problem und zwar musste er Bücher ja bestellen. Und er hat seinen ersten Shop im Arbitrage-Modell aufgebaut, nämlich ein Dropshipping- oder Streckengeschäft bezeichnet. Und zwar immer, wenn jemand ein Buch bei ihm gekauft hat, dann hat er das erst bestellt und bei dem Lieferanten hat er dann die Lieferadresse des Kunden eingegeben. Das Problem war, dass er immer nur erst bestimmte Bücher ab einer Bestellmenge von 10 Stück bestellen konnte. Und da kommt Bezos Analytics wieder rein. Er hat einen eigenen Algorithmus geschrieben, eine Metasuche, wo dann ein Kunde hat das Buch X gekauft Und er hat mit seiner Software bei den Lieferanten geguckt, welche Bücher sind nicht lieferbar und hat von den nicht lieferbaren, also 9 nicht lieferbare bestellt, jeweils 10 Stück und dann einmal das, was er eigentlich nur haben wollte, das Buch. Und so konnte er dann zumindest diesen Shop starten. Er hat auf die Bücher auch über 50% Rabatt gegeben, oftmals 40% vom Ladenpreis und bei Bestsellern 10% sogar mit negativem EBIT, um seinen Shop zu forcieren. Dann hat er irgendwann kam auf die Idee, er muss Bewertungen einführen für seine Bücher und hat das Programm selber programmiert, nämlich an einem Wochenende. Dann hat er irgendwann mal, ging das los, da hat er 145.000 Bestellungen gehabt, dann wollte er 1 Million Euro an Investment haben, hat 160 PE, also Private Equities, Venture Capitalist angesprochen, aber keiner wollte, also war er weiter auf der Suche nach Investment. 1996 kam er dann auf die Idee, also 2 Jahre nach Gründung, dass er seine Seite personalisieren muss. Und auch das hat er selber programmiert und hat erstmals Amazon so aufgebaut, dass es nicht mehr starr ist, sondern jeder eine neue Startseite sieht, die anhand vom Kaufverhalten mit einem Algorithmus personalisiert wird. 1997 ist er dann schon an die Börse gegangen, also 3 Jahre nach Gründung, und hatte so durchschnittlich Wachstum pro Monat 30%. Einer der größten Hebel war 1998, da hat er das sogenannte Amazon Affiliate System entworfen, was dann besagt, dass jeder kann einen Amazon Artikel nehmen und kann den bewerben per Newsletter oder sonst was und von diesem Warenwert, also nicht nur vom Warenwert, sondern alles, was im Warenkorb dann ist, auch das nicht beworbene Produkt bekommt der Affiliate-Bewerber 8%. Dann gab es aber ganz spannend, irgendwann kam die Zeit, Jeff Bezos hatte ja nicht die größte Buchhandlung der Welt, sondern das war Barnes & Noble. Und um mal einen Vergleich zu bekommen, 1998, da hat Amazon 15 Millionen Euro gemacht, Umsatz, Barnes & Noble aber 2 Milliarden. Und Barnes & Noble gab auch wohl mehrere Gespräche, Amazon zu kaufen. Letztendlich war es aber immer so, wieder dieses Nokia-Apple-Ding. Barnes & Noble hat sich absolut lächerlich gemacht über Amazon. Das sollte sich aber nachher noch als negativ bewerten, weil Amazons Börsenwert ist um 900% gestiegen, machte dann irgendwann 70 Millionen Euro Umsatz und Jeff Bezos hat es dann auch hingekriegt, 360 Millionen Euro an Funding zu bekommen, hatte damit eine Bewertung von erstmalig 1,2 Milliarden Euro. Ja, dann ist er, also nachdem er dann verschiedene Bücherkategorien mit online gesetzt hat, ging das Ganze 1998 wirklich los mit dem Riesenwachstum. Zu Weihnachten ist der Umsatz explodiert. 300 Mitarbeiter haben nachts eine Nachtschicht gemacht mit Kaffee und Burrito auf Firmenkosten. Und haben so das Weihnachtsgeschäft gerettet und gepackt. Was auch keiner weiß, 1998 hat Jeff Bezos selber in Google investiert, als Google noch 1 Milliarde Euro wert war. Also kann man nicht nur sagen, Bezos ist ein genialer Unternehmer, sondern auch einer der erfolgreichsten Venture Capitalist ever, weil der das Potenzial von Google eigentlich rechtzeitig erkannt hat. Ja, wie ging es dann los? Bezos hatte überlegt, er will ja nicht nur Bücher verkaufen, er will den Everything Store haben und hat die sogenannte Monopolstellung revolutioniert. Also das ist eine Strategie, die hat er damals 1992 schon in einem Bewerbungsgespräch von DE Show formuliert, dass er sagt, du kannst nicht als Generalist mit einem Shop anfangen, sondern seine Idee ist es, sich spitz zu positionieren, in dem Fall mit Büchern, dort Monopolstellung zu bekommen für ein bestimmtes Segment. Das Segment war da online. Und dann verschiedene Kategorien dazuzunehmen, die aber in einer Präferenz dazu stehen. Das heißt, er hat nicht mit CDs und DVDs und Bücher angefangen, sondern erst Bücher, wurde da Monopol und hat dann angefangen, die Kategorien zu erweitern. Das war 2000 dann CDs und DVDs, 2001 Elektronik und 2002 ging der Marktplatz online, Das war natürlich ein Resolut-Segmente, Küche, Haushalt und Wohnen. Dann kam irgendwann nochmal Toys R Us dazu. Toys R Us, auch eine Riesengeschichte. Das kannst du selber mal gegenseitig googeln. Es gab da tausende von Gesprächen, Exklusivvereinbarungen, bestimmte Verkaufsangebote, hat er alles abgelehnt. Er wollte exklusiv alle Produkte auf Amazon haben. 2004 dann Baumarkt und Garten. Und 2005 hat er es erstmalig geschafft, das Unternehmen 1 Milliarde Euro Umsatz zu machen, bei 5 Millionen Gewinn, und war auch 2005 das erste Mal profitabel. Also nach 9 Jahren Firmengeschichte. Man sagt ja immer so, 7 Jahre dauert das, bis man profitabel ist bei Startups. Er hat 9 geschafft, aber da, er hatte natürlich auch eine ganz andere Vision. Dann gibt es eine Geschichte, die ich euch dazu erzählen will, nämlich auch aus 2004, 2005. Und zwar über Walmart. Das ist super interessant. Und zwar, da sieht man, wie Bezos einfach tickt. Und zwar wollte er seine Lager komplett automatisieren. Er wollte einen Algorithmus haben, was dir sogar sagt, wie du ein Paket packen sollst. Also soll die Ware nach oben rechts, nach oben links, so Tetris-Style, dass man, damit man das Verhältnis von Verpackung zu Karton und Ware richtig hinkriegt. Auf jeden Fall hatte er den besten Lagerexperten von Walmart damals abgeworben, und der ist aber gescheitert. Und was hat Bezos gemacht? Er hat sich jetzt nicht wieder einen Experten geholt, sondern er hat einfach gesagt, pass mal auf, wir brauchen einfach nur 5 Entwickler, 5 Wissenschaftler und ein paar Vertriebstypen und Leute, die einfach am Lager arbeiten. Und hat die einfach zusammengepackt, hat gesagt, schließt euch eine Woche ein und ihr findet eine Lösung. Und tatsächlich, das Expertenteam hat eine Lösung gefunden. Und das finde ich halt immer wieder interessant, diese Vorgehensweise von Bezos. Er holt sich nicht nur den Oberguru, sondern er versucht, jedes Problem mit einem Arbeitskreis aus Entwicklern und Wissenschaftlern zu lösen. 2005 gab es dann ein paar Erneuerungen, Innovationen, nämlich kostenfreier Versand, Bewertungen, absolute Transparenz, bedingungslose Rückgabe. Und er hat damals schon seinen Kreislauf auf eine Serviette gemalt, nämlich umso günstiger die Produkte sind, umso mehr Kunden kommen, umso mehr Käufe werden getätigt, umso mehr Cashflow bekommt er. Den Cashflow und den Gewinn gibt er an die Kunden weiter, kann also so bessere Preise machen, wieder mehr Kunden erreichen und mehr Anbieter kommen auf den Marktplatz. Und diesen Kreislauf hat er damals schon auf die Visitenkarte gemalt und hat gesagt, kein Geld rausnehmen, weil jedes Geld, was so in diesem Kreislauf bleibt, wird langfristig den Erfolg bringen. Dann 2005, 2006 ging es auch los mit Amazon Prime. Übrigens Prime eine Idee von einem Mitarbeiter gewesen. Audible, AWS Server, Prime Video, Echo, ja, haben ja jetzt auch mehrere 10.000 Entwickler. 2004 war es aber noch so, das erste Produkt auf dem Marktplatz war dann Schmuck. Dann hat Amazon auch angefangen, als Vendor das erste Mal zu arbeiten, also Eigenmarken auf ein Produkt zu bringen. Damals sogar noch mit Influencerin Paris Hilton. Dann 2005 wurde von den Wissenschaftlern der Algorithmus, wo wie was zu packen ist, wie was zu transportieren ist, optimiert und erstmalig auch geknackt, laut Jeff Bezos. Und so konnte besser geliefert werden und innerhalb von 4 Stunden in bestimmten Metropolen anstatt 12. Und somit waren die auch damals besser als eBay. 2005 war auch der Punkt, wo One-Click-Kaufen kam und Prime-Versand. Und interessant dabei ist, also One-Click kennst du ja, das haben sie sogar patentieren lassen, dass deine Daten vorgespeichert werden. Beides, also One-Click und Prime-Versand, sind beides Ideen von Mitarbeitern. Dazu hat Jeff Bezos nämlich ein Tool entwickelt, auch selber programmiert, wo Mitarbeiter Ideen einreichen können. Jeff Bezos will übrigens auch keine Präsentation, die hasst er, also PowerPoint hasst er. In jedem Meeting gibt es einen leeren Stuhl. Das ist immer für den Kunden gedacht, damit man den Kunden nicht vergisst. Und PowerPoint darfst du nicht benutzen, sondern jeder muss ein zweiseitiges Memo schreiben. Also wenn da Meetings anfangen, dann sitzen sich erstmal alle hin und lesen dann 2 DIN A4 Seiten. Und dann wird erst über die Idee gesprochen oder über den Engpass. Weil er will nicht, dass sich die Leute hinter PowerPoint verlieren, sondern er will, dass sich die Leute vorher Gedanken machen und die Ideen und die Engpässe komplett wissenschaftlich betrachten. Und deswegen will er diese zwei Seiten eigentlich immer haben. So ein bisschen komplett kontrovers eigentlich, wie man es heute handhabt, aber bei ihm funktioniert es ja. Ja, 2005 kam dann erstmalig FBA, Fulfillment bei Amazon, aber auch immer nur auf der Grundlage der wissenschaftlichen Logistik, die sie durch Algorithmen geknackt haben. Das heißt, du kannst deine Ware als Anbieter bei Amazon hinterlegen und die verpacken das dann, die schicken das raus, die nehmen die Retouren an und gegen eine Provision natürlich. 2005 hatte Amazon so eine kleine Krise zum Thema Reputation und Kommunikation. Google als großer Konkurrent hat nämlich tausende von Entwicklern gesucht, Amazon natürlich auch, und das hat zu riesen Engpässen geführt, weil Google zum Beispiel Kita angeboten hat, Essen, Gym, Barber und Friseure, Fitnessstudios, alles auf dem Campus, wogegen Amazon als extrem harte Arbeitsumgebung galt, vor allen Dingen bei den Pickern. 2006 kam dann das erste Mal Amazon Web Services, also der Server von Amazon, erstmalig für sich selber genutzt, später dann ja auch an andere vermietet und verkauft, was extrem viel Einnahmen momentan generiert. 2007 kamen dann Schuhe, Accessoires, dann erstmalig die Prime-Lieferung Same Day, Amazon Pay und Amazon Fresh. 2008 Drogerie und Beauty. 2009 wurde gegründet Kindle, also E-Books und der E-Book-Reader in 100 Ländern. Und auch Amazon Publishing eingeführt. Also Amazon Publishing ist, dass so jeder momentan in der Lage ist, auf dem Amazon-Buchmarkt ein eigenes Buch zu verfassen und zu veröffentlichen. Und erst wenn jemand bestellt, wird es auch gedruckt. Also extrem smart, haben so ein bisschen die Verlage revolutioniert. 2011 kam dann Prime Video, Amazon Drive, Amazon Business, Amazon Music und Audible. 2012 der App Store, 2013 Amazon Smile, 2014 der Amazon TV Stick, 2015 der Amazon Echo, also Voice, Amazon Home Services, gratis Same-Day-Delivery für 14 Regionen, Prime Music, Amazon Pantry, der Dash-Button, also Dash-Button, das wurde ja rechtlich in Deutschland zumindest verboten, und Prime Day. Ja, 2016 erstmalig die Drohnenlieferungen und Amazon Video. 2017 erstmalig die Bundesliga-Übertragung und Amazon Fresh, total priorisiert, also Essenslieferung nach Hause. 2018 dann auch Offline-Geschäft mit Supermärkten ohne Kassierer, mit Kameras, Amazon Go. Ja, und falls man sich jetzt mal so fragt, man sieht ja, dass jedes Jahr das Unternehmen oder das Produktportfolio um jeweils eine Kategorie bis zwei Kategorien gesteigert sind. Auch mal so die Frage, wie sieht es denn jetzt aus? Also, zum Universum von Amazon gehören das Fire Phone, das Amazon Tablet, Audible, also ein Abo-Services für unbegrenzte Hörbücher, AWS, also Amazon Web Services, dann Amazon Advertising, immer bei den Quartalsberichten oder sonstiges deklariert. Du kannst bei Amazon bestimmte Produkte ja bewerben, sodass die im Ranking angezeigt werden als Sponsoring. Amazon FBA, also Fulfillment bei Amazon, dann das Marktplatzmodell, wo jeder mit seine Produkte anbieten kann, dann das Vendor-Programm, Amazons Eigenmarken, dann Drohnen, dann unbegrenzte Musik, dann Prime Video, also das Netflix, Amazon Pay, eine eigene Zahlungsart, Amazon Prime, Amazon Go, also die Supermärkte, Amazon Fresh, Essenslieferung, Amazon Smile, eine Stiftung, dann viele, viele Eigenmarken, dann Amazon Wine, also VINE, das ist, ja, wie kann ich das am besten beschreiben? Das ist ein Programm für Produkttester, Dann erstmalig Paketautomaten weltweit, eigene Kurierdienste, in Deutschland alleine über 20.000 Fahrzeuge, eigene Frachtflugzeuge, das One-Click-Patent, übrigens am 28.09.1999 gebaut, patentiert, Amazon Echo, Voice-Geräte und ich könnte endlos so weitermachen, also gigantisch. Letzte Zahlen von 2019 veröffentlicht, Umsatz 280 Milliarden Dollar, 11,6 Milliarden davon Gewinn, Börsenwert erstmalig als Unternehmen über 1 Billion, also über 1000 Milliarden, beschäftigt 2019 798.000 Mitarbeiter in Seattle Bundesstaat und unterhält die Softwareentwickler primär in Lasi, Rumänien. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge wieder Spaß gemacht, konnte dir so einen kleinen Überblick geben über die Amazon-Welt. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir einfach auf www.tom-illauer.de, I-L-L-A-U-E-R. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch Dienstag wieder bei der Folge dabei bist mit der neuesten Ausgabe von GAFA News. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast teilst, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst bei iTunes, weil nur durch Abo-Wachstum werden wir interessant für Advertiser und nur durch Advertiser kann ich einen Journalisten einstellen, halbtags, der noch besseren Content zur Verfügung stellt und das kommt dann auch dir wieder zugute. In dem Sinne sage ich dir ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Liebe Grüße, Tom.